rosa Schmetterling. Schön wär's. Ja, das ist meine Verkleidung. Ich nehme die jetzt mal ab. Amy war so freundlich, sie mir zur Verfügung zu stellen. Aber ich merke, das ist nicht ganz passend für meine Kragenweite. Hab mich wahrscheinlich gleich sofort erkannt, ja. So gut war die Verkleidung auch wieder nicht. Andere haben gesagt, ich bin Robert. Das ist richtig, das ist der Name, den meine Eltern mir gegeben haben. Und meine Frau wird vielleicht sagen, ja, ich bin ihr Ehemann und Vater unserer Kinder. Meine Kinder nennen mich Papa und sagen dann immer zu mir, na nicht immer, aber oft, du bist auch ein Kind. Nämlich das Kind von Opa und Oma. Und jetzt stehe ich hier und bin der Prediger. Ist zumindest meine Aufgabe, meine Rolle, meine Berufung auch. Das glaube ich ganz fest. In der Gemeinde bin ich Ältester. Und für einige hier Freund oder Kollege. Viele meiner Kollegen sind heute nicht hier, weil sie gerade zur Mitarbeiterrüstzeit dieses Wochenende unterwegs sind. Also auch ganz herzliche Grüße von Waldemar, Arthur, Viktor und Marleen Schwind und so weiter. Einige jetzt gerade dort. Für meine Schüler aus dem Deutschkurs, den ich mache für Flüchtlinge, die sind immer ganz stolz, wenn die mich vorstellen, dann sagen die, das ist mein Lehrer, Teacher, mein Lehrer. Und ich selbst halte mich für einen Theologen, weil ich 5 Jahre Theologie studiert habe. Auf meiner Visitenkarte steht Referent für Gemeindegründung. Und während der EM bin ich natürlich, wie fast alle Deutschen, ein Fan der deutschen Nationalmannschaft und natürlich der beste Berater von unserem Bundestrainer Jogi Löw, zumindest vor dem Fernseher, da weiß ich immer alles besser. Die Frage ist, bin ich das wirklich? Richard Precht hat vor einiger Zeit ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das Buch bringt auf eine sehr humorvolle Art diese Suche vieler Menschen heute zum Ausdruck, die Suche nach mir selbst, nach dem Sinn, nach der Identität, nach dem Wert, nach echtem Leben. Und wir feilen an unseren Lebensläufen, wir schrauben an unserer Karriere und polieren unser Image, ganz besonders in den digitalen Medien, ja, zum Beispiel bei Facebook. Und wir suchen Erfüllung in unseren Hobbys und Ausgleich im Sport. Familie und Freunde gehören mittlerweile wieder zu den ganz, ganz hohen Gütern und Werten in unserer Gesellschaft. Und trotzdem verbringen wir immer noch im Durchschnitt mehr Zeit vor dem Fernseher oder im Internet als auf der Arbeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Retro ist wieder angesagt. Wir schauen zurück. Wir lauschen den Erzählungen vorheriger Generationen. Wir lesen historische Romane und fangen an, den Stil der Vergangenheit nachzuahmen in der Kleidung, im Design, in den Möbeln, in der Art, wie wir Häuser bauen. Also ich bin seit neuestem bei Pinterest, der Arthur Bürgler hat mich verführt und ich bin total überrascht, wie stark gerade diese Design und so weiter da wieder geprägt sind von der Suche nach der Vergangenheit, von dem Rückblick, vergangene Zeit, viktorianisches Zeitalter und so weiter. Und ich glaube, dahinter steckt die Suche nach dem Echten, nach dem echten Leben. Und die Frage ist, was ist echtes Leben? Und wer kann mir überhaupt sagen, wer ich wirklich bin? Wer oder was bestimmt meine Identität, mein Sein, meinen Wert? Bin ich das, mein Charakter vielleicht, meine Leistung, die ich erbringe, meine Herkunft, mein Aussehen? Oder bestimmt das vielleicht mein Umfeld? Meine Familie, meine Freunde, meine Kollegen, vielleicht meine Feinde, vielleicht die Gesellschaft um mich herum, vielleicht meine Lebensversicherung, die dann einen Wert dran klebt und sagt, der Mensch ist so viel wert, wenn er tot ist. Oder vielleicht der Chef, der uns ein Gehalt ausstellt und sagt, XY, du bist so und so viel wert für mich. Und eine ehrliche Antwort ist, ja. Wir tun das so. Ja, deswegen sind wir ja so sehr um unser Image, um unseren Ruf, um das, was andere von uns denken, besorgt. Und gleichzeitig wissen wir, das kann nicht alles sein. Das kann vielleicht auch gar nicht wahr sein, vor allen Dingen vielleicht im Blick auf unseren Gehaltszettel. Und so sind wir hin und her gerissen, zwischen den Schein zu wahren und gleichzeitig uns auf der Suche zu machen, vielleicht auch ganz heimlich und leise für uns allein, wer wir wirklich sind. Und ich weiß nicht, was deine Antwort oder dein Ansatz ist auf die Frage nach deiner Identität, nach echtem Leben. Aber ich weiß, egal welche Wahrheit du glaubst, sie wird dein ganzes Leben beherrschen und sie wird deine Identität prägen. Und der Apostel Paulus, er schreibt im ersten Jahrhundert nach Christus, jetzt fast 2000 Jahre zurück, einen Brief an Christen, die er selbst zum Teil zum Glauben an Jesus geführt hat. Er schreibt an sie einen Brief. Und das sind Menschen, die in einer städtischen, ja, in einer Großstadt aufgewachsen sind, vielleicht so ähnlich wie Bonn, nicht ganz so mega groß wie Rom, aber doch sehr bedeutend und groß. Eine pluralistische Gesellschaft, wo es viele verschiedene Glaubensformen und Weltanschauungen gab, die nebeneinander existiert haben. Viele verschiedene Philosophien, Religionen, Kulte haben diese Menschen umgeben und sie sind damit aufgewachsen. Und jeder hatte so seine eigene Art zu glauben und die Welt zu sehen, sich selbst auch da drin zu definieren. Und Paulus, er schreibt in diesem Brief, im Prinzip besteht dieser Brief aus zwei Teilen. Der erste Teil, das sind die ersten drei Kapitel, da beschreibt er oder befasst er sich mit der Frage der Identität der Menschen. Und der zweite Teil, er beschreibt dann, wie sich diese Identität ganz praktisch im Alltag auswirken und gestalten soll, vor allen Dingen, wenn es um die Identität eines Christen geht, einer Person, die an Jesus Christus glaubt. Und wir werden heute aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die ersten 10 Verse lesen. Und hier werden zwei Wahrheiten deutlich über echtes Leben, über wahre Identität. Und die wollen wir heute zusammen betrachten. Was heißt es, echt zu leben? Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder eure Bibel-Apps oder was auch immer ihr benutzt, um den biblischen Text aufzurufen, schlagt bitte auf Epheser Kapitel 2, die ersten 10 Verse. Und die erste Wahrheit für echt Leben heißt, ich muss nicht mehr den Schein wahren. Paulus, das werden wir gleich lesen in den ersten 3 Versen, er nimmt seine Maske ab. Und er gewährt einen tiefen Einblick hinter die Fassade, hinter den äußeren Schein. Es ist ganz interessant, was er schreibt. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Auch ihr, sagt Paulus in Epheser Kapitel 2, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir, ist ganz interessant, er sagt nicht nur ihr, sondern er sagt auch wir, haben auch wir alle einst unser Leben geführt. In den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Seid ihr schon mal einer Person begegnet, die sich sehr darum bemüht hat, echt und authentisch zu sein? Eine Person, die einfach immer ehrlich sagt, was sie denkt. Die ihren Emotionen freien Lauf lässt. Die sich von niemandem vorschreiben lässt, was sie tut oder was sie lassen soll. Ich weiß nicht, wie ihr euch in der Gegenwart von dieser Person gefühlt habt. Ich weiß nicht, wie viele von euch Freunde von so einer Person sein wollen. Also ich, ehrlich gesagt, nicht. In der Gegenwart von einer Person, die so echt ist, dass sie immer alles direkt einem sagt und die immer die Emotionen freien Lauf lässt, die sich von niemandem etwas sagen lässt, immer nur das tut, was sie selber für richtig hält, schon schwierig. Also, ganz ehrlich, ich fühle mich da ganz schnell verletzt, vielleicht beschämt, weil die Person etwas gesagt hat, das wahr ist, aber vielleicht doch ein bisschen wehtut. Und tendenziell werde ich versuchen, so einer Person aus dem Weg zu gehen. Und ich habe mich gefragt, warum? Sie ist doch ehrlich. Sie ist doch authentisch. Sie ist doch transparent. Sie ist doch selbstbewusst. Sie ist unabhängig. Das sind doch alles Eigenschaften, die ich eigentlich gerne selber verkörpern möchte. Wer möchte das nicht sein? Und Paulus, der macht in diesem Text deutlich, es gibt ein Problem hinter der Fassade von Kultur vielleicht, von Zivilisation, von guter Erziehung. Und dieses Problem bin ich. Und Paulus beschreibt hier mit sehr anschaulichen Worten eine Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium, die gute Botschaft von der Erlösung, eine Wahrheit des Evangeliums, die uns alle betrifft, aber die niemand gerne hören möchte. Jemand hat das mal in einem sehr schönen Satz zusammengefasst und gesagt, ich aus mir und von mir selbst bin sündiger, als ich befürchtet habe. Wenn wir durch diese paar Verse durchgehen, so im Schnellüberblick, da sehen wir Paulus, er nennt Mächte und Geister, die uns beherrschen, die in uns wirksam sind, sodass wir Gottes Richtlinien für ein gutes Leben übertreten, sodass wir unsere selbstsüchtigen Ziele verfolgen und uns bewusst oder unbewusst gegen Gottes Willen auflehnen, gegen Gottes Willen handeln. Und zwar folgen wir unseren selbstsüchtigen Begierden. Das heißt, wir tun, wonach uns gerade ist. Wenn ich wütend bin, schreie ich einfach die nächstbeste Person an. Ist doch authentisch, oder? Und wenn ich etwas will, dann setze ich das durch. Koste es, was es wolle. Wenn es sein muss, gehe ich über Leichen. Wir folgen blind unseren Sinnen. Ja, ich sehe eine hübsche Frau, oh, fängt mein Apparat gleich an zu arbeiten. Und vielleicht springe ich nicht gleich mit ihr in die Kiste, aber in Gedanken. Und Paulus sagt, wir alle waren so. Und das Ergebnis davon war, wir sind tot in unseren Sünden. Was bedeutet das? Zwei Dinge, die hier deutlich werden. Zum einen, mit unserem Verhalten ziehen wir uns den gerechten Zorn Gottes auf uns. Glauben wir wirklich, dass Gott, wenn er gerecht ist, dass er uns unsere Sünden einfach so durchgehen lassen kann? Wir wissen ja ganz genau, dass Gott, wenn er gerecht ist, auch Gerechtigkeit wiederherstellen muss. Und das bedeutet für uns Menschen, die wir sündig sind, schuldig geworden sind, nichts Gutes. Die Bibel sagt letztlich, das bedeutet den Tod für uns. Und die zweite Sache ist, nicht nur, dass wir des Todes sind wegen unserer Sünde, sondern das zweite ist, auch wenn wir noch leben und auch wenn Gott sein Gericht noch nicht an uns vollstreckt hat, sind wir bereits wie tot. Kann ein Toter irgendetwas ändern in dieser Welt? Kann er irgendetwas wieder gut machen, was er vielleicht falsch gemacht hat? Kann er irgendetwas in Ordnung bringen? Nein. Ein Toter ist von sich aus zu gar nichts mehr in der Lage. Und wenn wir also tot sind in unseren Sünden, dann bedeutet das, dass wir von uns selbst aus nicht dazu in der Lage sind, irgendwie unsere Schuld zu sühnen, unsere Sünde irgendwie wieder gut zu machen. Wir aus uns selbst können nichts mehr von dem ungeschehen machen, was wir verbrochen haben, was wir falsch gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Wir laufen durch diese Welt wie Zombies. Zombies sind ja so Scheintote, ne? Wir laufen durch diese Welt wie Zombies, die darauf programmiert sind, immer mehr Schuld und Sünde anzuhäufen, zu verletzen, zu zerstören und zu vernichten. Lass mich das mal illustrieren. Heute muss meine Frau viel erdulden. Wenn ich meiner Frau fremd gehe, dann kann ich mich vielleicht bei meiner Frau entschuldigen. Und vielleicht kriegen wir das sogar irgendwie hin, dass wir uns wieder versöhnen. Aber wird sie mir jemals wieder vertrauen können? Wenn ich vielleicht wieder auf Dienstreise gehe oder unterwegs bin? Was ist mit der anderen Frau? Nehmen wir mal dieses hypothetische Beispiel. Wird sie jemals wieder einem Mann trauen können? wo sie doch weiß, dass selbst ein Ehemann mit ihr zusammen quasi einer anderen Frau untreu geworden ist? Was ist mit den Kindern? Und ich rede hier noch gar nicht von der Schuld vor Gott, die wir auf uns laden, wenn wir die Ehe, die Gott als heiligen und exklusiven Bund zwischen einem Mann und einer Frau gestiftet hat, wenn wir diesen Bund brechen und wenn wir die Geschöpfe Gottes, die wir alle sind, so dermaßen mit Füßen treten. Ich und du, jeder von uns ist davon betroffen. Wir alle sind sündiger, als wir uns selbst eingestehen können und als wir befürchten. Und die Sünde, sie verursacht in uns eine tiefe Scham. Wisst ihr, das Letzte, was wir über die Menschen im Paradies vor dem Sündenfall lesen, war: sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Und das Erste, das die Menschen bemerken, nachdem sie Gott ungehorsam gewesen sind, ist Scham. Sie sahen, dass sie nackt waren und fingen an, Schurze zu machen, das irgendwie zu bedecken. Gott hat dich und mich für ein echtes Leben geschaffen. Aber aufgrund von unserer Sünde muss er uns zum ewigen Tod verdammen. Das ist eine sehr traurige Wahrheit. Und wir alle tragen Masken wegen dieser Scham, die wir haben. Wir tragen Masken, um besser zu erscheinen. Aber unter der Maske offenbart sich die zerstörerische Macht der Sünde. Und wir sehnen uns, weil wir Geschöpfe Gottes sind, die nicht dazu gemacht worden sind, um sich hinter Masken zu verstecken. Wir sehnen uns nach echtem Leben. Aber wenn wir dann unsere Maske ablegen, dann offenbart sich darunter nur die Fratze der Sünde. Und dennoch wage ich zu behaupten, steckt in dieser Wahrheit des Evangeliums, dass wir sündiger sind, als wir selbst uns eingestehen und befürchten möchten, steckt dort eine unbändige Hoffnung und Kraft. Ist euch aufgefallen, welche Zeitform Paulus in diesem Abschnitt benutzt hat? Er spricht immer von der Vergangenheit. Ihr wart. Christen, und das muss ich hier ganz deutlich betonen, er spricht hier zu Christen. Christen haben etwas erfahren, das es ihnen möglich macht, der Wahrheit ins Auge zu schauen, ihre Maske abzunehmen, vollkommen echt und ehrlich zu sein. Wir werden gleich darüber sprechen, was das ist und wie diese Wahrheit alles verändert. Ich möchte kurz anwenden, wenn du noch kein Christ bist, dann muss ich dich warnen. Wenn du echt und authentisch leben willst als Nicht-Christ, dann wirst du Menschen verletzen. Und dann wirst du dich selbst schockieren über dich selbst. Und das ist traurig, aber wahr. Also eine Warnung: wenn du kein Christ bist, die Maske abzunehmen, kann sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr schwierig werden. Aber wenn du Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen, wie Paulus und die Christen in Ephesus: hör auf, dein Image zu polieren. Nimm die Maske ab. Hör auf, so zu tun, als wäre alles in Ordnung in deinem Leben. Sei bereit, deine Schwäche zuzugeben und lebe offen, ehrlich und echt. Wie kann das sein? Wie kann man das machen? Ich denke, der erste Schritt ist, dass wir der Wahrheit ins Auge schauen und anerkennen: ich bin sündiger, als ich befürchtet habe. Das ist der erste Schritt. Dann ist aber auch wichtig, dass wir diese Wahrheit folgen und auch wirklich zeugen: ich bin nicht besser als die anderen. Ja, ich muss nicht so tun, als wäre alles gut. Christsein heißt ja nicht, dass ich vollkommen bin, dass ich besser bin als die anderen oder dass ich alles besser weiß. Ganz im Gegenteil. Christsein heißt, dass wir Heilung und Erneuerung erfahren dürfen. Wisst ihr, Satans Strategie ist es: er hat eigentlich gar keine Macht mehr über Christen. Wir werden gleich sehen, warum. Aber seine Strategie ist so zu tun, als ob das immer noch so ist. Seine Strategie ist, uns anzulügen, zu sagen, du allein hast dieses Problem. Deswegen versteck dich besser, damit es nicht auffällt. Tu so, als wäre alles in Ordnung. Aber Heilung und Befreiung erfahren wir nur, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Und wenn wir ehrlich sind voreinander, um uns gegenseitig zu stützen und zu unterstützen. Wo ist der Ort, wo du ehrlich sein kannst? Wo du die Maske ablegen kannst? Überlegt, was das ich immer sehr hilfreich finde, ist eine Freundschaft mit einem anderen Christen, wo man ganz bewusst auch diese Dimension der Ehrlichkeit voreinander pflegt. Andere Leute haben gute Erfahrungen mit Gebetspartnerschaften gemacht. Dass man einfach regelmäßig einmal die Woche oder alle zwei Wochen sich trifft mit einer Person und einfach betet, wie kann ich für dich beten? Bete für mich. Man betet füreinander, man tauscht sich aus, man tauscht sich auch über die Schwierigkeiten und Herausforderungen, vielleicht auch persönlichen Probleme und Versuchungen, vielleicht, die man gerade hat, auch aus und betet zu füreinander. Das kann ein ganz, ganz guter Weg sein, um die Maske abzunehmen und wirklich Raum zu schaffen für Heilung und Erneuerung. Vielleicht sind die Dinge schon tief verwurzelt in dir, vielleicht eine tiefe Verbitterung, vielleicht ein Groll, vielleicht eine sündige Gewohnheit, die du einfach nicht überwinden kannst. Such das Gespräch mit einem Seelsorger. Vielleicht einem, ich nenne das mal, geistlichen Vater oder einer geistlichen Mutter. Jemand, der, wo du sagst, ich habe Vertrauen zu dieser Person. Ich denke, sie ist ein Stück weit in der Beziehung zu Jesus vielleicht reifer als ich weitergegangen. Und ich möchte sie bitten, nicht nur für mich zu beten, sondern mir ganz konkret auch zu helfen. Vielleicht durch Ratschläge, vielleicht einfach durch ganz praktische Hilfe, Schritt für Schritt da Heilung zu erfahren in diesem oder anderem Bereich. Wer ist dein geistlicher Vater, deine geistliche Mutter? Wir alle brauchen das. Wir denken, Seelsorge ist etwas, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, alles kaputt ist, so der letzte Hilfeschrei. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht gut. Wenn wir mit der Erziehung unserer Kinder erst beginnen würden, wenn sie im Gefängnis gelandet sind, das wäre doch schauderlich. Nein, wir fangen viel früher an. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, dass wir geistliche Väter und Mütter haben, zu denen wir aufschauen und um die wir auch ganz konkret bitten können, in unser Leben hineinzureden, uns zu helfen, geistlich zu wachsen. Ein dritter Ort, der auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich sein kann, ist ein Hauskreis. Eine Gemeinschaft, wo man in einem kleinen Rahmen mit einer überschaubaren Zahl von Menschen zusammen Gottes Wort liest, füreinander da ist, betet und das Leben auch miteinander teilt. Man muss hier keine Seelenstriptease vollziehen, aber dieses ehrliche Füreinander-Dasein, das kann oft schon helfen. Und meistens merken wir gerade dann, wenn wir wirklich miteinander reden, dass man nicht allein ist. Und dass die Lügen Satans, die er uns hineinflüstert, ja, du schaffst das nicht, du kannst es nicht, ja, du bist alleine mit diesem Problem, dass das einfach nicht wahr ist. Und dass es sehr wohl Menschen gibt, die die gleichen oder vielleicht sogar noch viel schwierigere Herausforderungen in ihrem Leben hatten und erfahren konnten, dass sie in Jesus Christus Heilung erfahren haben. Echt Leben heißt, ich muss nicht mehr den Schein wahren. Ich muss diese Maske nicht weiter tragen. Doch das können wir nur erfahren, wenn wir bereit sind, auch die zweite Wahrheit in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Und die zweite Wahrheit ist, Christus prägt mein Sein. Ich hoffe, das blendet hier gleich auch ein. Könnt ihr einmal weiterklicken. Ab Vers 4 lesen wir im Epheserbrief, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus seiner Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeichen erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also ich empfinde diesen zweiten Teil des Textes als ob in der größten Finsternis plötzlich ein Feuerwerk der Hoffnung und Liebe und Freude entzündet wird. Ja, so wie bei reinen Flammen vielleicht. Ja. Es ist dunkel und finster, vielleicht bedrückend und beängstigend. Und mitten in diese Finsternis hinein kommt dieses Feuer der Hoffnung und Liebe und Freude. Ja, es ist wahr. Ich aus und von mir selbst bin sündiger, als ich befürchtet habe. Aber geliebter und angenommener in Jesus Christus, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Paulus macht deutlich, noch wartet Gott mit seinem Zorn und Strafgericht. Und er ermöglicht uns stattdessen echtes Leben durch Jesus Christus. Gottes Barmherzigkeit, das sind hier die Stichworte, die mal wieder kommen. Gottes Barmherzigkeit und Liebe und Güte eröffnen uns ein Gnadengeschenk, das wir uns alle nicht verdient haben. Und das wir auch nicht verdienen können. Echtes Leben in Jesus Christus. Und so wie die Sünde uns aussaugt und tötet und zu wandelnden Zombies macht, so haucht uns die Beziehung zu Jesus neues Leben ein, heilt unsere Wunden, erneuert unseren Charakter und verleiht uns eine neue Identität, die unzertrennbar mit Jesus Christus, mit seinem vollkommenen Wesen und mit seinem Leben verbunden ist. Wenn wir an Jesus glauben, dann sieht Gott nicht mehr uns sündige Wesen, unser sündiges Verhalten, sondern er sieht Jesus Christus und seine Vollkommenheit, als ob Jesus so über uns ist. Und Gott schaut, der sieht Jesus Christus. Oder man kann ein anderes Beispiel nehmen aus dem Bankenwesen. Jeder von uns hat ein Girokonto und vielleicht kriegt ihr das Grauen, wenn ihr auf euer Girokonto guckt und die roten Zahlen seht. Und das ist, wie wir vor Gott sind. Sündig, zu tief verschuldet, können das niemals bezahlen. Aber wenn wir an Jesus glauben, dann wird uns die vollkommene Gerechtigkeit von Jesus Christus auf unserem Konto gutgeschrieben. Wir sind jetzt nicht nur bei Null, sondern wir sind bei unendlichem Plus. Wie ist das möglich? Weil Jesus, obwohl er vollkommen und unschuldig war, an unserer Stelle die Strafe für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und nun das vollkommene Werk Jesu Christi jedem gut geschrieben ist, der diese Gnade im Glauben annimmt. Und wenn du dieses Gnadengeschenk Gottes heute noch nicht angenommen hast, dann kannst du es heute machen. Du musst nicht erst ein besserer Mensch werden. Das ist, was viele Leute sagen. Ja, ich muss erst mal ein besserer Mensch werden. Das ist vielleicht dadurch entstanden, dass Christen so getan haben, als ob bei ihnen alles in Ordnung ist. Das ist nicht wahr. Wir sind alle nicht bessere Menschen geworden. Wir sind allein durch die Gnade gerettet. Nur wenn wir das einsehen, dass wir sündiger sind, als wir befürchtet haben und dass nur Jesus dir echtes und unvergängliches Leben schenken kann, dann kannst du im Glauben dein Vertrauen auf Jesus in einem kurzen Gebet ausdrücken und auch diese Freude und Hoffnung erfahren. Ich habe ein Lesezeichen, das in meiner Bibel liegt. Ich habe es versucht, für jeden von euch zu bestellen, aber leider ist es nicht rechtzeitig gekommen. Es beschreibt meine Identität in Christus. Sprich gegen Satans Lügen, die er uns weismachen will, und Gottes Wahrheit in uns hinein. Ja, ich bin angenommen mit vielen Bibelstellen. Ich bin sicher in Jesus Christus. Ich bin bedeutungsvoll und wertvoll in Jesus Christus. Und ich hoffe, dass vielleicht bis zum nächsten Sonntag die dann da sein werden, und dann werde ich sie auslegen, und jeder von euch darf sich dann gerne ein Lesezeichen mitnehmen, in eure Bibel reinlegen oder an euren Kühlschrank heften oder wo auch immer ihr es immer vor Augen habt. Und wenn Satan euch angreift oder wenn ihr unsicher seid, wenn ihr merkt, dass sich die Fratze der Sünde wieder in eurem Leben zeigt, dann dürft ihr euch das hier, Gottes Wahrheit, in euer Leben hineinsprechen, was ihr seid in Jesus Christus. Denn echt Leben heißt, Christus prägt mein Sein. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Vergebung unserer Schuld. Und das bezieht sich auch nicht nur auf die Garantie, dass wir einmal im Himmel ankommen werden. Das ist wahr. Ja, wir denken oft über die Erlösung. Das ist so wie, wenn Holzfäller in den Wald gehen, ich glaube in Kanada ist das sehr häufiger Brauch, mitten im Wald wird dann Holz gehackt und der Holzfäller, jeder Holzfäller hat so ein Siegel, das er in den Baumstamm reinhaut. Und dann werden alle diese Holzstämme von allen Holzfällern zusammengebunden und die Ströme runtergeflosst bis in die Sägewerke. Und da unten wird dann eben gesagt, okay, der Baumstamm gehörte dem und dem und so weiter. Und wir denken oft, Erlösung ist nur das. Jesus haut uns sein Siegel auf und wir gehören dazu und am Ende kommen wir auch sicher bei Jesus an. Das ist wahr, aber das ist nur die eine Hälfte. Jesus, er möchte viel mehr unser Sein prägen, als nur, dass wir gerettet sind, Vergebung haben und dass wir am Ende im Himmel ankommen. Und ich denke, das Bild einer Münze hilft uns vielleicht noch mehr, das zu verstehen. So wie in eine Münze ja, so ein Bild hineingeprägt wird, ein Abbild, so möchte Jesus sich in uns hineinprägen. Wisst ihr, die Münze an sich hat wenig Wert. Also die hat vielleicht, also ich glaube sogar, die Münzen, die heute bei uns im Umlauf sind, die sind zum Teil weniger wert als der genannte Wert. Manche mehr, vielleicht die kleinen Centmünzen oder so. Aber letztlich, der Wert dieser Münze hängt nicht von ihrem eigenen Wert ab, sondern von dem Wert, der ihr beigemessen wird, von dem, der das Siegel hineingeprägt hat. In unserem Fall ist das halt eben der Staat bzw. die Bundesbank, die das macht. Und bei Jesus ist das Jesus. Er möchte seinen Wert, sein Wesen, seinen Charakter in uns hineinprägen. Und uns damit einmal natürlich total aufwerten. Ja? Und vor allen Dingen möchte er auch, dass wir ihn repräsentieren. So wie die Münze, obwohl vielleicht der die Münze geprägt hat und der ihn wert hat, weit weg ist, ist sie trotzdem wertvoll, weil das Bild drin ist. So auch bei uns. Und er möchte uns brauchbar machen, dass wir hinausgehen in die Welt und dass wir Menschen zum Wohl dienen, sie Wert schaffen in dieser Welt. Jesus Christus möchte unser Sein, unsere Identität prägen. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, ist die Vergebung deiner Schuld und die Gewissheit, dass du einmal bei Gott ankommst, das ist nur der Anfang. Gott hat noch viel mehr mit dir vor. Wenn ihr den Vers 10 noch einmal hin anschaut, dann sagt Paulus, denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat dich geschaffen und erlöst, weil er einen ganz besonderen Auftrag für dich und mit dir in dieser Welt erfüllen möchte. Und diesen Auftrag kannst du dir nicht aussuchen, sondern der ist von Gott in dich hineingeprägt. Es ist ein Zusammenspiel von unserer Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit ist ja auch sehr stark in uns hineingeprägt worden, dafür können wir gar nichts. Es ist deine Geschichte, die Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, auch und vielleicht gerade in besonderer Weise auch die schmerzhaften Erfahrungen, haben dich geprägt. Das ist auch etwas, das Gott, wo Gott dich ganz besonders macht. Deine Gaben, Fähigkeiten, Talente, die Gott in dich hineingelegt hat. Dieses Dreieck von Persönlichkeit und Erfahrung und Gaben, Fähigkeiten, Talenten, das macht, ist die Prägung, die Gott in dich hineingelegt hat, um dir einen ganz besonderen Auftrag zu geben. Und es ist spannend, sich darüber Gedanken zu machen, was das sein kann, herauszufinden, zu entdecken, was der Sinn meines Lebens ist, in Beziehung mit Jesus leben zu lernen. Es gibt einmal den allgemeinen Auftrag, den Gott und Jesus jedem Nachfolger Jesu mit auf den Weg gegeben hat, letztlich auch jedem Menschen mit auf den Weg gegeben hat. Ja, einmal die Wahrheit, dass wir auf Gott hingeschaffen sind. Gott hat den Menschen als seinen Stellvertreter hier auf der Erde eingesetzt. Er hat gesagt, ich präge mein Bild in den Menschen hinein. Er hat ihm die Verwaltung der Erde übertragen. Und er möchte, dass der Mensch ihn aus freien Stücken ehrt und anbetet. Das ist ein allgemeiner Auftrag, den jeder Mensch in sich trägt. Gott hat uns auch auf den anderen hin geschaffen. Wir sind Beziehungswesen. Das bedeutet, Gott hat uns geschaffen, damit wir da sind für andere. Damit wir die Gemeinschaft mit Menschen suchen, dass wir Freunde sind, dass wir in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, dass wir da die Gemeinschaft suchen, nicht jeder für sich und ich beiß mich durch, sondern eben das auch für den anderen da sein, auf den anderen ausgerichtet sein. Und das bringt sich in besonderer Weise da zum Ausdruck, wo wir einander dienen, wo wir unsere eigenen Bedürfnisse unter die Bedürfnisse unseres Gegenübers, des Nächsten, setzen und uns ihm zuwenden und zu sagen, ich will dir etwas Gutes tun. Und letztlich auch darin, dass wir Zeugen sind, dass wir die gute Botschaft, die wir in Jesus erfahren haben, weitertragen in die Welt, dass wir sie erzählen, dass wir von dem erzählen, was Jesus für uns bedeutet, welchen Unterschied er in unserem Leben macht. Das nennen wir Evangelisation. Das ist der allgemeine Auftrag, den jeder Christ hat, den jeder Mensch letztlich von Gott gestellt bekommen hat. Und wenn Christus unser Sein prägt, dann wird das deutlich werden, dann werden wir da drin entfalten. Aber jeder von uns wird, wenn wir anfangen, diesen Auftrag zu leben, auch sehr spezifische Fähigkeiten haben. Keiner von uns wird es gleich machen. Es wird verschieden aussehen. Und wir dürfen Gottes Gaben entdecken, unsere Geschichte, unsere Persönlichkeit und sie da einbringen, wo wir am meisten für Gott bewirken können. Da, wo er unseren Platz sieht im Reich Gottes, ganz spezifisch. Und das ist eine sehr spannende Reise, das zu entdecken. Und ich denke, der Weg dahin ist, dass wir uns auf den Weg machen. Ja, jemand hat mal gesagt, wir entdecken Gottes Gnadengeschenk nur, wenn wir es auspacken. Gott schenkt uns seine Gnade, nicht nur die Erlösung, sondern auch ein neues Leben, eine neue Berufung, eine neue Identität. Und wenn wir sie entdecken und auspacken, dann merken wir, was da drin ist. Und das mag sich dann wieder unterscheiden. Und so möchte ich euch einladen, dass wir beten, dass wir wirklich zu Gott kommen und sagen, Herr, zeig mir, was du für mich hineingelegt hast. Was ist mein besonderer Beitrag für dein Reich? Ich möchte dich ehren. Ich möchte den Menschen dienen. Ich möchte Zeuge sein von der Größe deiner Macht. Aber zeig mir, wie ich das am besten machen kann, wo ich das machen kann. Sei offen und probier dich aus. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also jemand hat mal gesagt, ein Schiff, das nicht fährt, kann man nicht lenken. Ja, wir müssen uns in Bewegung setzen im Gehorsam auf Gott und dann lenkt Gott uns an den Platz, wo er uns haben möchte. Und so möchte ich euch einladen, euch einzusetzen, auszuprobieren. Gerade auch in der Gemeinde soll immer ein Ort sein, wo wir in unserer Persönlichkeit und auch in unserem Dienst für die anderen herausgefordert, ermutigt, aber auch ja, trainiert und herausgefordert angesprochen werden. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das, ich habe vielleicht noch keinen Dienst oder ich möchte mich verändern, ich möchte mich mehr einbringen, dürfst du gerne auch auf uns zukommen und das äußern. Ja? Vielleicht sagst du, ich habe keine Idee, aber ich würde gerne. Dann darfst du das auch gerne machen. Wir haben vor einiger Zeit mal einen Workshop auch angeboten an einem Samstag, Entdecke deine Berufung. Das kann auch eine hilfreiche Sache sein. Und ich warte mal auf euer Feedback. Wenn da Feedback kommt, können wir gerne auch dieses Seminar, diesen Workshop noch einmal machen, wo wir uns gemeinsam auch in einer kleinen Gruppe auf den Weg machen und an einem Samstag uns Gedanken machen darüber, wo könnte mein Platz sein, was hat Gott in mich hineingelegt. Jesus echt nachfolgen heißt, in Beziehung zu Gott und zu den Menschen zu wachsen und zu reifen. Und so können wir Stück für Stück unsere Maske ablegen und unter der Maske Heilung und Veränderung erfahren. Echt leben, sinnvoll, frei und gut. Wenn Christus mein Sein prägt, muss ich nicht mehr den Schein wahren. Ich hoffe, dass du diesen Satz mitnimmst und dass er zu deinem Motto wird für die nächste Woche. Wenn Christus mein Sein prägt, muss ich nicht mehr den Schein wahren. Wir werden über den Sommer eine Predigtserie haben. Heute, das war die erste Folge aus dieser Predigtserie, Echt Leben, haben wir sie überschrieben. Und wir werden in den nächsten Sonntagen, Sonntag für Sonntag, verschiedene Bereiche unseres Lebens ansprechen. Und wir werden darüber sprechen, wie unser Glaube an Jesus sich dort ganz praktisch ausprägen kann und ausprägen soll, wie wir echt leben können. In unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zueinander, in unseren Ehen und Familien, Freundschaften, auf der Arbeit, auch in Bezug auf unsere Gesundheit und so weiter. Viele verschiedene Themen. Ich denke, wir werden demnächst auch einen Plan aushängen, wo die Themen dann aufgeschrieben sind. Wir werden darüber sprechen. Ich hoffe, ihr kommt regelmäßig dabei. Ansonsten versuchen wir auch alles immer online zur Verfügung zu stellen, sodass ihr es dann auf der Website nachhören könnt, was am Sonntag gepredigt worden ist. Aber nur wenn wir aufhören, unsere Maske zu polieren, kann Jesus, und wir uns völlig Jesus anvertrauen, kann Jesus uns echtes Leben schenken. Und ich möchte uns einladen, dass wir zusammen ein Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und nach dem Lied möchte ich euch alle einladen, dass wir in leisen oder lauten Gebeten eine Antwort im Gebet Gott gegenüber geben. Bitte.